Programm heute. Der Herr Sutrell war letzte Woche scheinbar schon hier. Ich war im Urlaub, deswegen war ich nicht da. Genau. Aber er möchte noch einmal zu einer besonderen Sache einladen.
Genau, alles klar. Vielen Dank, Schwester Cornelia. Ich habe es nur noch mal ganz kurz. Wer letzten Sonntag schon da war, der kennt mich ja. Ich bin der Helmut. Ich habe früher immer beim Kinderchor mitgemacht. Und bin da mitgegangen zu etwas größeren Geschichten, wenn es dann ging in die Stadthallen oder in die Liederhalle. Und Liederhalle ist auch schon das Thema. Wir wollen Sie einladen, in der Liederhalle mitzumachen. Wer sich's vorstellen kann, wir suchen ein kleines Schauspielteam, das um 13.30 Uhr eine Viertelstunde lang ein kleines Anspiel macht. Ja? Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich mache das alles mit Ihnen, wir üben das, wir machen das alles. Wer sich vorstellen kann, die Liederhalle mal von der anderen Seite zu sehen, von der Bühnenseite her, einfach nachher hier vorne hinkommen, da bin ich nämlich, und dann tauschen wir uns aus, sprechen über die Termine und alles und wirklich keine Angst. Wer was sagen möchte, darf was sagen, wer nicht, geht einfach mit. Wir tun uns ein bisschen umziehen, Thema ist Paulus in Athen und wir werden neben der Verkündigung auch ziemlich viel Spaß miteinander haben. Das verspreche ich Ihnen. Wir brauchen Brüder und Schwester, Alte und Junge, Opa und Oma, Tante und Onkel. Also Sie sind schon alle. Kinder und Väter und Mütter. Mensch, mit Babys. Ja, klar, natürlich, klar. Auch wenn Sie Kinder dabei haben, kleines Kind auf dem Arm, wirkt immer toll fürs Publikum. Ganz toll, ehrlich. Also wir werden da eine Gruppe bilden. Hier vorne, wer sich noch nicht entscheiden kann, der kann ruhig auch nochmal drüber schlafen. Die Schwestern kennen mich hier alle. Ich bin nachher hier, wenn Sie nachher kommen möchten. Wenn du nachher kommen möchtest, herzlich gern. Ich sage euch alles, was es nachher gibt. Vielen Dank.
Ja, die Einladungen zum Mitmachen sollen wirklich gleich weitergehen. Sie, die Sie schon öfters da sind, wissen ja, dass fast jeden Sonntag im Jahr hier die Bibelstunde ist, nächsten Sonntag auch, mit Herrn Dr. Krimmer, für viele bekannt. Aber in 2 Wochen, am 24. November, kommt die große Ausnahme. Da ist nämlich unser Schwesterntag und da müssen wir Sie leider ausladen. Da ist dann keine Bibelstunde, aber dafür am 1. Advent, den Sonntag drauf, dann wieder. Herzliche Einladung zur Bibelstunde und auch unter der Woche kann man die Gelegenheit nutzen, in einer Gruppe gemeinsam die Bibel zu lesen, nämlich in der Sonnenbergstraße 23 hier in Aidlingen mit Schwester Barbara zusammen. Und das ist jetzt im Winter um 19.30 Uhr, Sonnenbergstraße 23. Also auch dazu eine herzliche Einladung. Jetzt möchte ich alle, die inzwischen noch dazugekommen sind, noch einmal herzlich willkommen heißen, im Namen dessen, der uns wissen lässt, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Das ist der Wochenspruch für die folgende Woche und die beginnt auch wieder mit jedem heute. Darum wollen wir jetzt gemeinsam auch von der Gnade singen. Und Sie finden dieses Lied unter der Nummer 54 in Ihrem Buch, Ich will singen von der Gnade ewiglich. 54. Wir danken dir für deine Gnade, von der wir leben. Danke, dass jetzt die Zeit der Gnade ist, der offenen Tür zu dir, des Angenommenseins bei dir. Lass es heute jedem so groß im Herzen werden, wie er es braucht. Danke, dass du uns hörst und dass wir uns dir anbefehlen dürfen, dass du zu uns sprichst und unser Leben berührst. Amen. Männer sind anders, Frauen auch. Da gibt es einen Buchtitel, der so heißt. Man sagt, Männer lieben den Wettkampf, Frauen eher Spiele, bei denen man keine Gewinner und Verlierer herauskommt. Also Hauptsache, es macht Spaß und alle fühlen sich wohl. Männer finden das langweilig. Frauen wiederum eher Wettkämpfe stressig und anstrengend, weil sie eben eher auf Ausgleich aus sind. Ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt verstanden fühlen oder eher das Gegenteil behaupten würden. Doch in einen Wettkampf sind wir alle gestellt. Ihm können wir nicht ausweichen, Männer wie Frauen. Es ist eher nicht einem 100-Meter-Lauf, sondern einem Marathonlauf vergleichbar. Paulus vergleicht unser Leben als Nachfolger von Jesus so, oder anders gesagt, das Christsein. Im Brief an die Philipper kann er zum Beispiel schreiben, im Blick auf sein Christsein: Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. So stürme ich wie ein Wettläufer, den Blick aufs Ziel gerichtet, voran. Zum hohen Kampfpreis zieht mich mächtig der Ruf Gottes, den er durch Christus Jesus, meinen Herrn, an mich gelangen ließ. Wenn er das Christsein mit einem Lauf vergleicht, muss man natürlich fragen, wer ist eigentlich am Start bei einem Christenlauf? Was würden Sie sagen? Ich meine, was ist ganz klar? Der Christ, ja, der Christ. Aber was hat ihn dorthin gebracht? Und da ist der zweite, natürlich Jesus. Die Gnade in Person, die jetzt durch den Heiligen Geist im Christen wohnt, wenn ein Christ an den Start geht. So drückt es Paulus auch vielfach in seinen Briefen aus, zum Beispiel: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. So können wir es in Kolosser 1, Vers 27 lesen. Aber gleichzeitig sind wir auch in Christus. Das kann Wirklichkeit werden durch seinen Stellvertreter, den Heiligen Geist, den er an Pfingsten geschickt hat. Jesus ist also nicht nur neben dem Christen am Start, sondern auch in ihm und um ihn. Und das ist auch nötig, denn wenn ein Christ den Glaubenslauf beginnt, dann ist auch immer einer mit am Start, der diesen Lauf am liebsten verhindern möchte. Jesus nennt ihn den Durcheinanderbringer, den Mörder von Anfang an, den Teufel. Er ist der Feind des Sohnes Gottes und darum auch der Kinder Gottes, der Christen. Das war schon bei der Menschwerdung des Gottessohnes so. Damals konnte er Herodes den Großen dafür gewinnen, im Kindermord von Bethlehem, eigentlich war das Ziel, den Gottessohn auszulöschen. Das neue Leben aus Gott soll immer ausgelöscht werden. Damals ist es ihm nicht gelungen. Auch später hat er noch oft versucht, Jesus von seinem Lauf abzubringen. Aber es gelang ihm auch da nicht. Wie ist das mit unserem Glaubenslauf? Wer wird gewinnen? Der Feind? Der Zufall? Die Gnade in Jesus? Der Christ? Ich habe in den Sommerferien ein Buch gelesen mit einem Titel, der die Antwort schon vorwegnimmt. Es heißt »Gnade gewinnt« von George Ferver. Wenn die Gnade gewinnt, bin ich dann der Verlierer? Gibt es, wie in unseren Wettkämpfen, immer nur einen Gewinner? Oder was habe ich davon, wenn die Gnade gewinnt? Das Buch hat mich ganz neu inspiriert, die Gnade nochmal neu für mich zu buchstabieren. Und ich sage Ihnen jetzt schon, es ist nur ein Anfang. An der Gnade kann man sein ganzes Leben buchstabieren, mit immer anderen Beziehungsfeldern. Also, heute wird nicht alles gesagt werden. Aber was ich bekommen habe, das will ich mit Ihnen teilen. Und das G ist mir sofort eingefallen: geliebt. So ließ es Gott seinem Volk durch Jeremia sagen, als sie weit weg von ihm gelaufen waren: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Güte, meine Gnade bewahrt, bis dahin, wo du jetzt bist, am Ort der Gefangenschaft. Meine Liebe ist da. Den Christen im Neuen Testament wird dasselbe gesagt. Und wer eine Bibel da hat, kann gerne mit mir aufschlagen. Epheser 1, Vers 5, und ich lese bis Vers 7. In seiner Liebe hat Gott uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also das hat ihm gefallen, dass wir seine Kinder sind. Und was soll ganz groß rauskommen? Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Und das hat Auswirkungen. Vers 7 heißt es dann, in ihm. Also wenn wir jetzt in ihm sind, dann haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Was das heißt, werden wir noch genauer ansehen. Die ewige Liebe also steht hinter uns. Sie ist der Motor, der den Lauf erst möglich macht und auch den ganzen Lauf begleitet. So konnte ja Paulus auch den Korinthern schreiben, durch Gnade bin ich, was ich bin. Was das heißt, werden wir auch noch genauer ansehen. Es heißt jedenfalls nicht cogito ergo sum, das ist lateinisch. Das heißt auf Deutsch, ich denke, also bin ich. So sollen wir es ja seit der Aufklärung glauben. Aber das ist zu kurz gegriffen. Ich bin schon, bevor ich denken kann, ein Wunder Gottes, über das er selbst staunt. Ist Ihnen vielleicht auch schon so gegangen, wenn man was macht, das einem gelungen ist, dann sagt man, das habe ich hingekriegt. So staunt Gott über jedes Menschenleben, das er gemacht hat. Und ich bin auch dann noch wertvoll, wenn ich nicht mehr denken kann. Vielmehr gilt, was eine Philosophieprofessorin unserer Tage, Edith Düssing, einmal so formulierte: Amatus ergo sum. Ich bin geliebt, also bin ich. Oder als Geliebte existiere ich. Da ist schon ein Gegenüber, das mich wissen lässt, du bist geliebt, weil du genau dazu auf der Welt bist, der ewigen Gnade dann auch zu begegnen, sie anzunehmen und darum ewig zu leben, als Geliebte, als Geliebter. Mit dem Bild vom Marathonlauf gesprochen, ich laufe nicht, um mir die Liebe Gottes zu verdienen, weil ich mich so anstrenge, alles richtig zu machen, um Gott zu beweisen, wie ernst es mir ist. Nein, ich laufe, weil ich die Liebe Gottes angenommen habe, die mich überhaupt für den Lauf qualifiziert. Gott will, dass wir in der Begegnung mit seinem Sohn Jesus Christus, der Gnade in Person, erkennen, ich bin erwählt zum Leben. Ich bin geliebt, deshalb darf ich laufen. Eine ehemalige Bibelschülerin, die hier war, hat es einmal in ein Lied gefasst und gesagt, ich bin geliebt, geliebt und zwar von Anbeginn. Ich bin geliebt, gewollt, geführt, getragen. Ich bin geliebt, geliebt ganz einfach, weil ich bin, von Gott geliebt und kann nur Danke sagen. Dazu sind wir auf der Welt. Und wir wollen das jetzt auch miteinander singen. Und ich denke mal, wenn es Ihnen neu ist, dann können Sie bestimmt spätestens beim zweiten Refrain kräftig einstimmen. Für nie allein. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Wir haben einen starken Begleiter an unserer Seite. Er umgibt uns von allen Seiten, aber er zwingt uns nicht, auf ihn zu hören. Welche Konsequenzen hat das für unseren Lauf? Und dazu müssen wir uns jetzt nochmal diesen Mitläufern zuwenden. Wie schon gesagt, gibt es einen Läufer am Start, der uns am liebsten andere Ziele vor Augen stellen möchte. Dass wir woanders hinlaufen. Der uns überreden will, aufzuhören, weil es doch so anstrengend ist. Oder eine Pause einzulegen, um sich auszuruhen. Ausruhen kann natürlich sehr wichtig sein, aber Ausruhen vom Glauben führt uns in ein Gehetztsein ganz anderer Art, in Angst und Gebundenheit. Oder er stellt uns ein Bein durch irgendetwas, dass wir fallen. Und so kennen wir das auch. Es gibt Tage, an denen wir Seitenblicke riskieren, an denen wir auf die Stimme eines anderen hören. Es sind Tage, an denen wir fallen, weil wir uns haben ablenken lassen oder weil wir andere Tröster gesucht haben, gewählt haben. Ob durch wirkliche Menschen, die vor uns stehen, oder virtuelle Medien, die um unsere Aufmerksamkeit kämpfen und uns in Abhängigkeiten und Süchte führen können, oder auch durch Mächte, die ganz offensichtlich uns in Ängste treiben und uns verschlingen wollen, wie der Petrusbrief sagt. Und da ist es wichtig, dass wir wissen, wir sind nie allein. Jesus ist da, auch an den Tagen der falschen Entscheidungen, der Ängste, die daraus folgen und der Niedergeschlagenheit. Jesus ist da. Darum haben wir jetzt in allem Fallen einen rettenden Blickpunkt, Christus. Und wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen, auch und gerade in diesen Situationen, wird er sich finden lassen, das verspricht er. Denn er sagt, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und darum kann uns der Schreiber des Hebräerbriefs in Kapitel 12 die ersten Verse sagen, Sie können das gerne auch mit aufschlagen. Hebräer 12. Dauert bei mir auch noch ein bisschen. Ich fange da in der Mitte an vom ersten Vers. Lasst uns mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Wie sollen wir laufen? Indem wir hinschauen, aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Aufsehen auf Jesus beim Laufen. Normalerweise ist das ein unmöglicher Laufstil und auch geschwindigkeitshemmend, beim Laufen nach oben zu sehen. Also wer von Leichtathletik auch nur ein bisschen versteht, weiß es. Aber wenn Gott will, kann sogar dieser Laufstil zum Sieg führen. Und als Christ kann man nur mit diesem Laufstil gewinnen. Und in unseren Läufen ist es so, wenn wir hinfallen, egal weswegen, dann wird man normalerweise disqualifiziert. Aber im Glaubenslauf ist es durch die Gnade in Jesus möglich, dass man wieder aufstehen und weiterlaufen darf. Und darum ist es so wichtig, auf ihn zu sehen, weil nur er uns sagt, steh auf, deine Sünden sind dir vergeben. So hat es ein gelähmter Mann sogar erlebt, können Sie in Markus 2 nachlesen. Eric Liddell, der als der fliegende Schotte bei den Olympischen Spielen in Paris 1924 berühmt wurde, hat das wie in einem Gleichnis sogar schon in einem irdischen Lauf erlebt, dass er nämlich aufstehen und weiterlaufen durfte, obwohl er gestürzt war. Er war aus der Bahn gedrängt worden und darum gestürzt. Er dachte, er sei disqualifiziert, aber die Sportfunktionäre haben ihm ermutigend zugenickt und so ist er aufgestanden. Und was dann geschah, wollen wir uns jetzt mal in einer Szene anschauen, diesen Lauf, der stattgefunden hat.
Gentlemen, auf die Plätze! Fertig!
Eric ist in der Innenseite.
Steh auf, Junge. Steh auf. Steh auf. Das schafft er nie.
Glaub das ja nicht. So schnell wirft er das Handtuch nicht.
Zwischen deine Sachen.
Sorgen Sie ja gut für Ihren Jungen, Mr. McGrath. Denn wenn Sie ihn fallen lassen, werden Sie nie wieder einen finden wie ihn. Es war nicht das beste Viertelmeilenrennen, das ich je gesehen habe, Mr. Little. Aber es war das tapferste.
Auf die Beine. Komm, Eric. Okay,
komm, vorsichtig.
Komm.
So.
So.
Nach einem Fall wieder aufzustehen und weiterzulaufen, kostet viel Energie. Das haben wir gesehen. Aber mit der Unterstützung anderer kommt man wieder auf die Beine. Aufsehen auf Jesus. Eric Little hatte in nationalen Wettkämpfen mit diesem Laufstil, den wir jetzt gesehen haben, schon oft gewonnen. Dabei konnte er sich als Missionarskind eines Missionsehepaars tatsächlich für die Olympischen Spiele qualifizieren. Er sollte mit seiner Schwester die Mission so lange in Schottland vertreten. Und eines Tages sagte er zu seiner Schwester: Ich glaube, dass Gott mich für einen Zweck geschaffen hat, für China. Die Missionsgesellschaft hat mich akzeptiert. Aber er hat mich auch schnell gemacht. Und darum, wenn ich laufe, spüre ich die Freude Gottes daran. Es aufzugeben würde bedeuten, ihn verächtlich zu machen. Zu siegen heißt für mich, ihn ehren. Ich bitte dich deshalb, die Mission so lange allein zu führen. Sie war damit einverstanden, denn sie spürte, dass Gott selber seine Hand auf ihren Bruder gelegt hat und ihn freigestellt, um zu laufen. Wie ist das bei uns? Haben wir uns schon mal gefragt, worüber Gott sich freut und es getan? Was zählt bei uns? Die 40-Stunden-Woche? Oder das regelmäßig wöchentliche Treffen, damit man halt gesehen wird? Ist nur das Dienst für Gott? Was motiviert uns in unserem Alltag? Habe ich mich gefragt. Die bittere Pflicht? Oder die Freude Gottes, dass wir da sind? Haben wir ihn das schon mal gefragt, worüber freust du dich? Es kommt nicht darauf an, was das ist. Der Vater von Eric Little sagte im Vorfeld: Du kannst Gott damit ehren, indem du eine Kartoffel schälst, wenn du sie perfekt schälst, also wenn du dein Bestes gibst. Aber du kannst ihn auch ehren, wenn du für ihn läufst. Nicht was wir tun zählt bei Gott, sondern wie wir es tun. Eric Little sagte: Zu siegen heißt für mich, ihn ehren. Warum wollen wir siegreich sein? Um besser zu sein als andere? Um sie klein zu halten? Oder um Gott zu ehren? Das ist bei allem die Frage. Wir können es nur persönlich beantworten. Für Eric Little war Gottes Freude sein Motiv zu laufen. Und trotzdem geriet er gerade dadurch in großen Druck, als es um die Olympischen Spiele dann ging. Er hatte erfahren, dass die Vorläufe für die 100-Meter-Läufe, seine Disziplin, am Sonntag waren. Und das brachte ihn in tiefe Konflikte. Denn nach seiner Überzeugung war Sport am Sonntag etwas, das den Platz und den Zeitraum für die Gemeinschaft mit Gott Gefährdete. Diese Überzeugung ging so tief, dass er schließlich dem Olympischen Komitee mitteilte, ich laufe nicht an einem Sonntag. Obwohl er ja für diese Disziplin nominiert war. Er wusste, er konnte diese Disziplin, diesen Lauf nicht zu Gottes Freude laufen. Und darum war es ihm lieber, als Landesverräter abgestempelt zu werden, das ist geschehen, als unloyal seinen Mannschaftskameraden gegenüber zu gelten, als Gottes Missfallen zu erregen. In dieser großen Spannung konnte er nur eins tun, auf Jesus schauen, nicht, wie der Hebräerbrief sagt, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Auf Jesus schauen, nicht auf das, auch nicht auf die Drohungen und Bewertungen des Olympischen Komitees. Er wusste, dass etwas anderes für ihn Priorität hatte. Und das gehört auch zur Gnade, dass wir nur mit ihr gewinnen können, wenn wir sie vorlassen bei unserem Lauf. Und das kommt manchmal einer harten Wahl gleich. Aber die auf den Herrn warten, kriegen neue Kraft, dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie wandeln und nicht ermatten. Diesen Vers aus Jesaja hat Eric Little in einem Gottesdienst zitiert, während auf dem olympischen Gelände gerade die Vorläufe der 100 Meter gelaufen wurden. Er wählte den Gottesdienst und verzichtete auf den Lauf, für den er so lange trainiert hatte. Laufen und nicht matt werden hieß für ihn jetzt Jesus hinterherlaufen und nicht einer Medaille, die die Freude an seinem Herrn trübte. Es war eine schmerzhafte Wahl, die er aber von ganzem Herzen lebte. Nach oben schauen hieß für ihn jetzt aufschauen auf Jesus, der so viel Widerspruch von den Sündern erduldet hat und gerade so in einem beispiellosen Marathonlauf vom Himmel auf die Erde und dann als Mensch auf der Zielgerade in einer leidvollen Strecke bis zum Kreuz den Sieg errungen hat. Es war ein Sieg der Gnade für uns. Ein Sieg über die Verderbensmächte, Hölle, Tod und Teufel. Über die Mächte, die uns trennen wollen von dem Frieden, nach dem wir uns alle sehnen und von der Liebe, die wir uns zutiefst ersehnen. Von Gott. Wir wissen oft nicht, viele Menschen wissen nicht, dass ihre Sehnsucht nach Frieden und nach Liebe letztlich einen Namen hat, dass es Gott selber ist, für den wir auf der Welt sind. Nachdem Jesus ausgerufen hatte, es ist vollbracht, lief er hinab in das Reich des Todes. Ja, er lief weiter bis dorthin, wo er auch seinen Sieg ausgerufen hat. Der Apostel Petrus hilft uns, in seinem ersten Brief im 3. Kapitel, Vers 18 und 19, zu sehen, wo Jesus hinlief im Totenreich. Wir lesen da, er ging auch zu den Geistern, die in der Totenwelt gefangen gehalten werden, und predigte ihnen. Predigte meint hier nicht das Evangelium predigen. Diese Hörer sind dämonische Mächte und solche, die im Letzten den heilvollen Kontakt zu Jesus nicht wollten. Dieses Predigen ist im Griechischen ein Wort, für die Griechen sage ich es jetzt einfach, es heißt Kerusso, ein Wort für Proklamation, für eine königliche Ansage. Nachdem Jesus das am Kreuz ausgerufen hatte, es ist vollbracht, sagte er es auch dort, der Sieg ist gewonnen. Als ich am Kreuz starb und rief, es ist vollbracht, die Macht der Sünde ist zerbrochen worden. Der Tod hat nicht länger seinen Stachel. Und ihr seid besiegte Feinde. Alle, über die mein Name genannt ist, die meinen Namen über sich ausgerufen haben, schulden euch keine Loyalität. Ihr könnt sie nicht in Ewigkeit festhalten und von mir trennen. Und danach besuchte Jesus die Paradiesabteilung im Totenreich, den Aufbewahrungsort der alttestamentlichen Gläubigen. Das finden wir in 1. Petrus 4, Vers 6. Wir lesen dort, aus diesem Grund wurde das Evangelium gepredigt, selbst zu solchen, die jetzt tot sind, also zu den Gläubigen im Alten Testament. Und das Wort für predigen ist hier tatsächlich ein anderes als in Kapitel 3. Hier heißt es Euangelizo, das kennen wir vom Evangelium, predigen der guten Nachricht, der frohen Botschaft, Jesus informierte die Gläubigen und bestätigte ihren Glauben im Blick auf das vollgültige Opfer für Sünden in ihm selbst. Sie hatten auf ihn, den Messias, gehofft und alle Opfer im Hinblick auf ihn gebracht. Und jetzt sagte er ihnen: Ich bin der Messias. Das Werk ist vollendet. Gott hat erfüllt, was er euch versprochen hat. Nach seiner Auferstehung lief er dann seinen entmutigten Jüngern hinterher und rüstete sie aus für ihren Lauf durch die Welt mit der Gnade, von der sie jetzt schon lebten. Nach seiner Himmelfahrt setzte er sich dann mühelos auf den Thron zur Rechten seines Vaters. Am Ort unbegrenzter Macht und Liebe betet er jetzt für uns, dass unser Glaube nicht aufhört auf dem Lauf, bis wir bei ihm angekommen sind. Für Eric Little hieß es damals in seiner Situation: Nichts kann mich gefangen nehmen. Die Aussicht auf eine Medaille soll mich nicht binden. Es geht nämlich nicht um meine Ehre, auch nicht um die Ehre des Vaterlandes. Es geht um die Ehre Gottes in meinem Leben und in der Welt. Meine ganze Loyalität gehört Jesus, meinem Befreier. Mein Ziel sind nicht die Olympischen Spiele, sondern Jesus bis in den Himmel zu folgen und den Blick fest auf ihn gerichtet. Zu seiner Freude wollte er laufen. Jesus wollte er nachlaufen, denn er ist schon der Sieger über alle diese bindenden Mächte, die um unsere Loyalität kämpfen. An Jesus allein wollte er sich binden, denn nur so, nur als Glaubender, konnte er ein Sieger werden. Und auf diesen Glaubenslauf wollte er andere mitnehmen, ob in den Olympischen Spielen oder später als Missionar in China. Auch dort lief er für Christus, zuerst als Lehrer in der Schule und dann als Wanderprediger und hat wirklich äußerste Armut mit den Menschen geteilt. Er lief für Christus bis ins Internierungslager hinein, wo er mit anderen zusammen gefangen gehalten wurde und wo er dann erleben musste. Auch dort hat er für die Jugend als Lehrer gearbeitet sozusagen und hat ihnen Hoffnung gemacht auf eine Zukunft nach dem Lager. Er hat mit ihnen gelernt und er hat für sie Sportwettkämpfe veranstaltet, dass sie auch mit ihrem Körper was anderes tun als Blödsinn. Das ist überall das Gleiche. Er hat sich für sie eingesetzt und er musste auch erleben, dass er, danach hat man es festgestellt, dass Gott zugelassen hat, dass er einen Gehirntumor bekam, der Müdigkeit und auch Depressionen ausgelöst hat. Und kurz vor seinem Tod hat er noch, seine letzten Worte waren das, gesagt: Mich ganz ausliefern. Mit 43 Jahren hat Jesus seinen Läufer heimgeholt. Er ist für Christus gelaufen und weil er ihm geglaubt hat, ist er ein Sieger geworden. Damals bei den Olympischen Spielen war er ein junger Mann von 22 Jahren. Und das Wohlgefallen Gottes zu haben, war ihm auch dort schon wichtiger als das Wohlgefallen des Olympischen Komitees. Ja, wichtiger auch als ein Sieg in seiner trainierten Disziplin, dem 100-Meter-Lauf. Jesus hat uns mit seinem mühevollen Leidensweg zum Sieg das größte Geschenk gemacht: Versöhnung mit Gott. Gemeinschaft in Liebe mit ihm ist jetzt möglich. Wir dürfen zu Gott um Jesu Willen du, Vater, sagen. Selbst im finsteren Tal dürfen wir zum Gespräch mit ihm befreit werden. Du bist bei mir. Keine Dunkelheit und Einsamkeit ist ohne ihn. Alles Leiden, ein Leiden zu zweit. Auch in der Krise, auch wenn wir gefallen sind. Und mit diesem Du kommt dann auch das Danken über unsere Lippen. Wir bekommen den Blick frei, immer wieder für die unermesslichen Geschenke, die in dieser Gemeinschaft liegen. Jede Rettung und jede Segnung kommt mit diesem Du in unser Leben. Meine Seelsorgerin sagte einmal zu mir in meine Zerschlagenheit hinein: Jetzt ist Danken dran. Denn Gott sagt: So kommt denn und lasst uns miteinander rechten. Wenn eure Sünde blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Jesaja 1, Vers 18. Danke ihm dafür. Freue dich über seine Rettung. Sprich das du. Du bist bei mir. Auch in der Zerbrochenheit. Lebe nicht der Angst und der übergroßen Vorsicht. Lebe dem Herrn. Das führt zum Aufstehen. Und auch hier gilt es, nur ein Glaubender ist ein Überwinder, ein Sieger. Denn er hält sich an die Gnade, die größer ist als unsere Sünde. Die Gnade glauben heißt, sie annehmen, für sie danken. Gnade heißt, ich werde nicht disqualifiziert. Ich darf aufstehen und weiterlaufen und siegen, immer wieder. So hat es David nach seinem tiefen Fall erlebt, können Sie nachlesen in Psalm 51. Und so dürfen wir es durch Jesus auch erleben. In Loyalität ihm gegenüber zu leben, bedeutet aber auch und erfordert auch wie in jeder sportlichen Disziplin Training. Es ist eine Hilfe, einen Trainer, es ist nötig, einen Coach zu haben. Das ist Jesus selber, der für uns betet, dass unser Glaube nicht aufhört. Aber er hat auch sein Bodenpersonal, das er uns an die Seite stellen will und das uns in allem Gelingen und in allem Misslingen in die vertrauensvolle Verbindung mit dem Vater selber bringen will. Dazu ermutigen, die sich im Gebet, im Gespräch äußert. Gott, mein lieber Vater, du. Schwester Gabriele Goseberg hat es so einmal in einem Lied ausgedrückt. Gott, mein lieber Vater, du, ich vertraue dir. Das wollen wir jetzt auch als ein Gebetslied zusammen singen. Es ist gar nicht schwer, das können wir, glaube ich, gleich mitsingen. Ja, wir wollen uns noch mal fragen, was zählt bei diesem Lauf? Bei uns zählen die Sekunden, ja die Hundertstelsekunden und der Vergleich. Man muss schneller sein als alle anderen. Bei Gott zählt die Gnade, die uns auf den Weg gebracht hat. Und er will, dass viele ankommen und dass durch meinen Lauf auch andere gewinnen. Mein Glaubenslauf ist kein Lauf gegen andere, sondern für andere. Und dabei zählt für Gott nicht die Zeit, nicht die Geschwindigkeit, sondern die Ewigkeit. Und wenn er eine Vorliebe hat, dann die, die er selber sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Bei einer anderen Olympiade in Mexiko, ich denke 1968, stürzte bei einem Lauf ein Langstreckenläufer und verletzte sein Bein schwer. Als die Sanitäter kamen und ihn vom Platz nehmen wollten, wehrte er ab, stand wieder auf und lief unter Schmerzen weiter. Er kam über eine Stunde später als alle anderen an. Und als er gefragt wurde, warum er weitergelaufen war, antwortete er: Mein Volk hat mich nicht entsandt in 5000 Meilen Entfernung, dass ich einen Lauf beginne, sondern dass ich ihn vollende. Auch wir sind dazu von Gott ins Leben gesandt worden, um mit ihm und bei ihm in Ewigkeit anzukommen, um unseren Lauf zu vollenden. Ihm zu glauben, dass er das schafft, dass seine Gnade reicht, das ehrt ihn. Und wer ihn ehrt, den wird er auch ehren. So hat es Eric Little erlebt. Er bekam tatsächlich einen anderen Lauf, der nicht an einem Sonntag war und obwohl er nicht viel Zeit gehabt hatte, dafür zu trainieren. Und dann in diesem Lauf bekam er die Außenbahn. Wer ein bisschen Ahnung hat, weiß, das ist keine beliebte, weil man sein Tempo da selber bestimmen muss, weil man die Gegner nicht sieht. Aber Eric Little lief ja nicht gegen andere, sondern für Gott. Und Gott ehrte sein Vertrauen und seinen Gehorsam. Wir schauen uns auch diesen Lauf an.
In dem alten Buch steht: Wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Viel Glück, Jackson Scholz.
Woher nimmt er diese Kraft eigentlich, um das Rennen bis zu Ende durchzustehen? Aus seinem Glauben? Ich glaube, dass Gott mich nicht nur für einen Zweck geschaffen hat. Er hat mich auch schnell gemacht. Er wollte, dass ich zu seiner Freude laufe.
Olympische Komitee. Ob Männer oder Frauen, dieser Wettkampf fordert volle Konzentration des Willens, seelische Durchhaltekraft, ganze Hingabe an Jesus. Aber noch einmal, bei dem Glaubenslauf zählt nicht das Tempo, sondern die Tragkraft Gottes in Jesus Christus. Was heißt das für uns? Ich sage, was es nicht heißt: nicht aufgeben, wenn wir gefallen sind. Nicht das Leben wegwerfen, nicht die Nachfolge wegwerfen. Denn Jesus, die Gnade in Person, hat schon gewonnen für uns. Und wenn er uns dafür gewinnen kann, ihm nachzufolgen, dann werden wir mit ihm siegen. Und zu siegen heißt, ihn ehren. Er zwingt uns nicht zu diesem Lauf, aber er lädt uns dazu ein. Und wer heute an den Start gehen will, braucht nicht zu warten. Jesus hat ihn schon qualifiziert. Wer das öffentlich machen will, heute und hier und einen irdischen Coach sucht, der kann das gern auch am Ausgang einer Schwester sagen, die so ein Namensschild trägt. Auch natürlich anderen Leuten, die sie kennen. Aber dass sie bestimmt jemand finden, gibt es Schwestern dort, die für sie bereit sind, eine Starthilfe zu geben. Und die gute Nachricht ist, für diesen Lauf braucht man nicht einmal Beine. Einer der mutmachendsten Motivationstrainer und Nachfolger Jesu unserer Tage ist ein Mann, der weder Arme noch Beine hat. Nik Vujicic, der durch sein Buch Mein Leben ohne Limits, viele werden es kennen, bekannt geworden ist. Warum ist es möglich? Eric Little hat es einmal in einer Ansprache nach einem siegreichen Rennen so gesagt: Ich habe euch kein Rezept, wie man den Lauf läuft bis zu Ende. Aber wenn ihr euch der Liebe Christi anvertraut, dann ist das die richtige Art, das Rennen zu laufen. Der Liebe Christi anvertrauen dürfen wir jeden Tag, auch in der neuen Woche. Und das ist Gnade. Diese Gnade können wir nur staunend besingen und für sie danken. Und das möchte ich jetzt tun. Herr Jesus, danke, dass dein Name in der ganzen Welt der einzige ist, der Rettung bedeutet für Zeit und Ewigkeit, der unser Leben zu einem Nachhauseweg macht, dass wir ankommen dürfen, dass du uns den Weg dafür freigemacht hast, beten wir dich an. Danke, dass du es möglich gemacht hast, so zu beten. Gott, mein lieber Vater, du, ich vertraue dir. Deckst die Angst und Sorge zu. Hab Dank dafür. Nichts entreißt mich deinen Händen und du wirst dein Werk vollenden. Danke, Herr. Amen. Gerne können Sie am Ausgang nachher dieses Gebet als ein kleines Lesezeichen mitnehmen, wenn es anregt zu eigenen Worten des Gebets. Und auch die Bücher, wenn man etwas braucht, um selber Mut zu bekommen in seiner Nachfolge oder es überhaupt zu starten, dann ist das ein gutes Buch. Und auch, dass die Gnade gewinnt, gibt es vorne zu kaufen heute. Wir wollen zum Schluss davon noch einmal singen. Wir haben es ja am Anfang schon getan, Nummer 54. Ich will singen von der Gnade meines Herrn für immer.